Es ist ein Albtraum für viele deutsche Kinder in Berlin und nicht nur dort. An Schulen werden sie von Migranten drangsaliert, werden als Almans oder Kartoffelfresser beschimpft. Lehrer schauen nach ihrer Schilderung oft weg. Und wenn sie protestieren, ist die Antifa zur Stelle. Gegenüber auf 1 spricht jetzt ein Schüler aus, was offiziell niemand wissen soll, im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, Hunderttausende haben die Remigrationspetition von Martin Sellner und Eva Bladinger-Bröck unterschrieben. Jetzt reagiert Brüssel. Wie, erfahren Sie exklusiv bei Auf 1. Und im Interview des Tages, nach der Zensur des Films Citizen Vigilante, spricht jetzt Regisseur Uwe Boll. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zur Migrantengewalt gegen Kinder und damit unserem Schwerpunkt kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Nach dem WM aus Deutschlands gegen Paraguay sorgt ein Kommentar von Bundeskanzler Friedrich Merz für heftige Reaktionen im Netz. Trotz der Niederlage schrieb der Kanzler wörtlich, auch wenn das Ausscheiden schmerzt. Was für ein Spiel, DFB-Team. Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Unter den Kritikern ist etwa der Blogger Never Forget Nicky. Er schreibt, Herr Merz, Ihre Beurteilungsfähigkeit von Fußball ist ja fast so schlecht wie Ihre Politik. Eine weitere Nutzerin kommentiert, dieser Kommentar passt zur aktuellen Regierung. Die Nichtleistung wird noch hochgejubelt, passenderweise vom deutschen Bundeskanzler selbst. Leute, sind wir als Land tief gesunken. Auch die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann reiht sich in die Kritik ein. Sie schreibt, ich weiß gar nicht, was schlimmer war, das Spiel oder diese Analyse. Ein weiterer Nutzer kommentiert, ja, das kommt eben raus, wenn heute alle Gewinner sind. Doch auch der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigte die deutsche Mannschaft. Er schrieb wörtlich, unverdient, Deutschland war das gesamte Spiel über besser und hat durch einen Schiedsrichterfehler verloren. Das verdient das Team nicht. Der deutsche Inlandsgeheimdienst hat unseren Sender Auf 1 erneut als Gegner eingestuft. Im heute vorgestellten Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird Auf 1 auch in diesem Jahr erwähnt. Unser Sender verbreite so wörtlich Verschwörungserzählungen, etwa hinsichtlich eines angeblichen Bevölkerungsaustausches. Zudem würden von Auf 1 praktisch jede politische und gesellschaftliche Entwicklung in Zusammenhang mit einer von ominösen Eliten getragenen Verschwörung gestellt, dem Great Reset. Konkrete Beispiele für diese Vorwürfe nennt der Bericht nicht. Auch legt das Bundesamt nicht dar, wie es zu dieser Einschätzung gelangt. Weiter heißt es im Bericht, Auf 1 wird seit Februar 2026 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung bearbeitet. Mit einer solchen Einstufung erhält der Verfassungsschutz weitergehende Befugnisse zur Beobachtung. Kritiker sehen darin einen Eingriff in die Pressefreiheit. Die migrationskritische Bürgerpetition des Safe Europe Act wird trotz großer Unterstützung von der EU voraussichtlich abgelehnt werden. Das zeigt ein Schreiben der EU-Kommission an die Initiatoren der Bewegung, die patriotischen Aktivisten Martin Sellner und Eva Bladinger-Bröck. Das Dokument liegt Auf 1 exklusiv vor. Die EU-Behörde begründet ihren Schritt dabei nicht mit formalen Mängeln, sondern ausdrücklich mit der Zielsetzung der Bürgerinitiative. Wörtlich heißt es, die Petition würde Diskriminierung aufgrund von Rasse und ethnischer Herkunft darstellen und damit offensichtlich gegen Werte verstoßen, auf denen die Union gegründet ist. Dabei fand das Anliegen bereits breite Beachtung. Mehr als 430.000 Unterstützer haben für besseren Grenzschutz und eine Politik der Remigration unterzeichnet. Der Aktivist Martin Sellner kommentierte das weitere Vorgehen jetzt exklusiv gegenüber Auf 1. Zitat, wir haben geantwortet und wir warten ab, aber selbst wenn sie es tun, haben wir eine perfekte Reaktion vorbereitet. Die politischen Auseinandersetzungen in Deutschland verschärfen sich. Am kommenden Wochenende wollen Antifa-Gruppen und Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft den AfD-Bundesparteitag in Erfurt blockieren. Beobachter rechnen mit massiver Gewalt. Gleichzeitig kündigten Antifa-Gruppen an, den Landtag von Sachsen-Anhalt stürmen zu wollen, falls das Wahlergebnis im September nicht ihren Vorstellungen entspricht. Auch bei Demonstrationen kommt es immer häufiger zu Übergriffen, darunter gegen Journalisten. Ein aktuelles Beispiel ist München. Dort demonstrierten am Samstag hunderte Menschen trotz hochsommerlicher Temperaturen gegen die Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Demonstrationszug startete am U-Bahnhof Hohenzollernplatz im Stadtteil Schwabing-West. Doch vor Ort waren nicht nur die nach Angaben der Veranstalter friedlichen Demonstranten. Auch Dutzende Antifa-Aktivisten waren präsent. Augenzeugen beschreiben ihr Auftreten als ausgesprochen aggressiv. Dabei kam es offenbar auch zu einem tätlichen Angriff auf einen Berichterstatter. Der Livestreamer Weichreite wurde von einer Gegendemonstrantin geschlagen. Auf der Demonstration war auch mein Kollege Stefan Pollack. Er wollte von einem Teilnehmer wissen, wie dieser die Antifa einschätzt.
Ja, das sind junge Leute. Man braucht ja bloß rüberschauen. Ja. Die haben ja noch null Lebenserfahrung. Ja. Leben zwar ganz gut von BAföG und was weiß ich, aber das muss man auch erst mal verdienen. Ja. Und ich glaube nicht, dass da viele dabei sind. Also ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch gut dann abgeben drüber. Aber die haben ganz andere Vorstellungen von der Welt. Ja. Und haben auch keine Erfahrung, meines Erachtens. Ja.
Stefan Pollack hat eine ausführliche Reportage über die Demonstration produziert. Sie finden sie exklusiv unter www.auf1.tv. Auch in Berlin kam es zu brenzligen Situationen. Am Montag veranstaltete die AfD vor dem Brandenburger Tor eine Wahlkampfkundgebung. Gleichzeitig versuchten Gegendemonstranten, die Arbeit von Journalisten zu behindern. Betroffen war auch auf1-Reporter Roy Grassmann. Seine Kamera wurde mit Regenschirmen und Queerfahnen verdeckt. Ein anderes Bild zeigte sich dagegen auf der Kundgebung selbst. Dort konnten auch AfD-Gegner ihre Schilder zeigen. Sie bezogen sich auf das jüngste Gutachten der NGO, Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit dem ein AfD-Verbot begründet werden soll. Kritiker werfen der Organisation vor, nicht unabhängig zu arbeiten. Sie verweisen unter anderem auf Verbindungen zu Stiftungen wie den Open Society Foundations des US-Milliardärs George Soros. Eine Gegendemonstrantin sieht das allerdings anders.
Wie unabhängig ist dieses Gutachten?
Soweit ich weiß und es verstanden habe, wurde da sehr sauber wissenschaftlich gearbeitet. Die haben sehr darauf geachtet, ergebnisoffen sich diese Datenpunkte anzugucken. Also wirklich 3 Millionen Datensätze auch. Und von daher würde ich schon denken, dass das sehr professionell gemacht wurde, ja.
Sie kennen aber das Gegengutachten zum AfD-Verbot, was letztes Jahr auch erstellt wurde. Natürlich von der AfD, also AfD hat das finanziert. Aber die Frage ist nochmal, wie, man kann jetzt da vom Gutachten, also nicht von einem unabhängigen Gutachten sprechen, aber kann man hier von einem unabhängigen Gutachten sprechen?
Wie gesagt, ich gehe davon aus, weil die sich halt einfach eine unfassbare Menge an Datensätzen angeguckt haben und da ergebnisoffen rangegangen sind.
Ein Interview wie dieses ist allerdings selten. Häufig verweigern Gegendemonstranten unabhängigen Journalisten Gespräche. Doch Gewalt und Einschüchterung gehen nach Angaben von Betroffenen nicht ausschließlich von der Antifa aus. Am Rande der Kundgebung traf auf1-Reporter Roy Grassmann einen jungen Mann. Er schilderte, wie er in der Schule von Migranten schikaniert worden sei und wie Lehrer diese Übergriffe nicht verhindert hätten.
Also ja, definitiv, man wurde gemobbt. In den Berliner Schulen, ganz schlimm. Man wurde als scheiß Kartoffel, blöder Allmann und generell wurde man erstmal herabgewürdigt. Also es war jetzt keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern es gab migrantische Gruppen, die auf einzelne Deutsche eingeschlagen haben oder sie gemobbt haben. Es war schon sehr heftig.
Darf ich fragen, was für ein Verhältnis bei Ihnen in der Klasse vorherrschte? Also wie viele Deutsche hatten Sie noch an der Schule bzw. in den Klassen?
Also bei mir war es bestimmt so, dass eigentlich die Deutschen noch in der Mehrheit waren. Also man würde so sagen 60-40 ungefähr. Aber die Ausländer waren dominanter oder beziehungsweise die mit Migrationshintergrund waren dominanter. Und man durfte ja als Deutscher nichts sagen, sonst ist man ja auch Nazi gewesen, wurde einen ja schon in frühester Jugend eingebläut.
Anders als die etablierten Medien zeigt Ihnen auf eins auch das Vorgehen sogenannter Demokraten gegen friedliche Berichterstatter. Ihre Unterstützung unter www.auf1.tv/unterstützen hilft uns dabei, auch linke Gewalt sichtbar zu machen. Rund 2 Monate vor den Landtagswahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern sucht das Bündnis Sarah Wagenknecht erkennbar die Annäherung an die AfD. In einem Schreiben bietet das BSW gemeinsame Diskussionsrunden von Parteigründerin Sarah Wagenknecht und AfD-Chefin Alice Weidel an. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von den BSW-Vorsitzenden Amira Mohammed Ali und Fabio De Masi. Vorgeschlagen werden Rededuelle in Schwerin und Magdeburg. Noch brisanter ist jedoch eine weitere Passage des Schreibens. Darin heißt es, Ziel des BSW sei die Abwahl der bisherigen Landesregierungen und ihre Ersetzung durch überparteiliche Ministerpräsidenten, die in den Landtagen mit wechselnden Mehrheiten regieren, unter Einbindung der AfD. Damit bietet das BSW der AfD faktisch eine gemeinsame Gestaltungsmehrheit in den Parlamenten an. Bereits zuvor hatte Sarah Wagenknecht erklärt, ihre Partei könne in Sachsen-Anhalt die Wahl des AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten ermöglichen, sofern es nicht zu einer überparteilichen Regierung kommt. Der Brief wurde am Montag zunächst exklusiv in der Bild-Zeitung veröffentlicht. Beobachter vermuten, dass das Schreiben gezielt an die Öffentlichkeit gelangte, um die Annäherung beider Parteien zu verhindern. Unklar bleibt allerdings, ob die undichte Stelle im BSW oder in der AfD zu suchen ist. 6 Menschen sind am Montag im niedersächsischen Stade durch Schüsse getötet worden. Tatverdächtig ist ein Türke. Er soll die Opfer, darunter mehrere Mitarbeiter des Jugendamtes, im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit erschossen haben. Über die Tat wurde bundesweit berichtet. Dabei fielen jedoch auch unterschiedliche Einordnungen auf. So machte die Polizei nach Medienberichten zunächst keine Angaben zur Staatsangehörigkeit des Tatverdächtigen. Erst später teilte die Behörde mit, der 45-jährige Täter wurde in Deutschland geboren, ist türkischer Staatsbürger und wohnt im Raum Hannover. Damit wird der Migrationshintergrund zwar eingeräumt, zugleich rückt die Mitteilung den Geburtsort des Tatverdächtigen in den Vordergrund. Auch die Berichterstattung einzelner Medien sorgt für Diskussionen. So titelte die Taz: Rechte Hetze nach Schüssen in Stade. Kritiker sehen darin eine Schwerpunktsetzung, bei der die Debatte über politische Reaktionen stärker im Mittelpunkt steht als die Opfer der Gewalttat. Von einer gezielten Vertuschung von Covid-Impftoten spricht jetzt auch der republikanische US-Senator Ron Johnson. Im Gespräch mit Podcaster Jimmy Dore erklärte er, die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA habe bereits Anfang März 2021 von schweren möglichen Nebenwirkungen gewusst. Eine Ärztin habe führenden FDA-Beamten Daten zu plötzlichem Herzstillstand, Lungeninfarkten, Lähmungen und verschiedenen Arten von Schlaganfällen nach der Covid-Spritze vorgelegt. Doch statt die Öffentlichkeit zu informieren, hätten die Behörden die Medizinerin aufgefordert, ihre Datenanalyse einzustellen. Sie hätten zu ihr gesagt:
Wir haben Sie nicht darum gebeten. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Hören Sie auf, uns diese Datenauswertungen zu schicken.
Laut Senator Johnson wurden zudem fehlerhafte statistische Methoden eingesetzt, die mögliche Nebenwirkungen verschleiert hätten. Doch bereits Ende des Jahres 2021 sei das tatsächliche Ausmaß der Schäden nach der Injektion bekannt gewesen.
Das VAERS-System, das Meldesystem für Impfnebenwirkungen, wurde 1990 eingerichtet. Vor 2021 wurden durchschnittlich etwa 280 Todesfälle im Zusammenhang mit verschiedenen Impfstoffen gemeldet. 280 Todesfälle, wie zum Beispiel anaphylaktischer Schock und Ähnliches. Im Jahr 2021 mit dem Aufkommen der Covid-Injektionen wurden weltweit 21.000 Todesfälle gemeldet, also von durchschnittlich 280 auf plötzlich 21.000.
Johnson übte außerdem scharfe Kritik am Einfluss der Pharmaindustrie auf Medien und Gesundheitsbehörden. Bis heute würden die meisten etablierten Medien ignorieren, was seiner Ansicht nach der größte Regierungsskandal seines Lebens sei. Während die österreichische Bundesregierung der Bevölkerung einen strikten Sparkurs verordnet, wächst das Budget des Bundeskanzleramtes im kommenden Jahr deutlich. Das wurde bei einer Sitzung des Budgetausschusses am Montag bekannt. Demnach sollen die Mittel des Kanzleramtes um 103,5 Millionen Euro steigen. Das entspricht einem Plus von knapp 20% gegenüber dem Vorjahr. Ein großer Teil des Geldes ist für die Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen. Weitere Millionen fließen unter anderem in Integrationsmaßnahmen und den Kampf gegen Antisemitismus. So sind allein für die Förderung von Deutschkursen knapp 20 Millionen Euro eingeplant. Die deutliche Budgetaufstockung stößt in den sozialen Medien auf Kritik, denn gleichzeitig plant die Bundesregierung spürbare Einschnitte bei Familien und Pensionisten. Am Samstag fand in der ungarischen Hauptstadt Budapest eine Pride-Parade statt. Im Vorfeld hatte die Stadt an der zentralen Elisabethbrücke Fahnen der Queerbewegung angebracht. Im vergangenen Jahr hatte der damalige Ministerpräsident Viktor Orban noch versucht, die Parade zu verhindern. Allerdings ohne Erfolg. Sein Nachfolger Peter Magyar äußerte sich zu der Veranstaltung nicht. Für die vielen Auf-1-Zuschauer kommt diese Entwicklung offenbar nicht überraschend. In einer Umfrage auf unserem Telegram-Kanal erklärten lediglich 12% der Teilnehmer, Ungarn werde diese Entwicklung stoppen. 87% waren dagegen der Ansicht, die Queerparade in Budapest ist erst der Anfang. Ungarn stehe eine ähnliche Entwicklung bevor wie den übrigen EU-Staaten. 1% der Zuseher erklärte, das Thema sei für sie nicht interessant. Und wir kommen zum Interview des Tages. Mit dem Regisseur Uwe Boll habe ich über seinen brisanten Film Citizen Vigilante gesprochen. Der Film Citizen Vigilante von Uwe Boll dominiert seit Tagen die Medien. Das liegt zum einen am Inhalt. Zum ersten Mal beschäftigt sich ein Film ausführlich mit den verschiedenen Formen von Migrantengewalt. Doch nicht nur der Film selbst sorgt für Gesprächsstoff. Die Verweigerung jeglicher Freigabe für den deutschen Markt durch die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft wird von vielen als ein Akt der Zensur wahrgenommen. Unter diesen Kritikern befindet sich nicht zuletzt der Regisseur und Drehbuchautor des Films, Uwe Boll, der mir jetzt zugeschaltet ist. Ich begrüße Sie, Herr Boll, und möchte vorweg schicken, dass es als cineastisch interessierter Mensch eine besondere Freude ist, mit Ihnen hier sprechen zu dürfen. Man kann Sie schon als Legende im deutschen Kulturkreis bezeichnen. Sie haben Ihr Ding immer durchgezogen und das seit mehr als 3 Jahrzehnten. Das freut mich sehr. Herr Boll, was hat Sie dazu bewogen, diesen Film zu drehen und warum gerade jetzt?
Also ich habe ja schon oft Filme gemacht, die so angeeckt sind. Ja, mein zweiter Film war Barschel mocht in Genf. Da ging es um Uwe Barschel damals. Den haben auch viele nicht gerne sehen wollen, weil er eben diese Selbstmordversion quasi ausgeschlossen hat. Hanau, Rampage, Darfur, Saul und Wall Street nach dem 2008er Crash. Und ich fand einfach, ich finde einfach super, Filme zu machen, die sich mit dem Hier und Jetzt konkret auseinandersetzen. Die also nicht versuchen, irgendwie philosophische Abhandlungen über was zu machen, sondern eben ganz konkrete Kritikpunkte auch anzubringen oder eben Stories, die einen aufwühlen. Und ich hatte diesen Film Run gemacht, da ging es um Flüchtlingsboote in Italien mit Amanda Plummer, James Russo, der ist, glaube ich, auch auf Amazon und so weiter sichtbar. Der ist sehr ausgeglichen, zeigt eigentlich so diese Migration als Lose-Lose-Situation. Also die Migranten haben nichts davon und die Einheimischen auch nicht mehr. Also es bringt nichts mehr, sozusagen nach Europa zu kommen. Und dann wollte ich das toppen, beziehungsweise dann auch sozusagen einen Schlussstrich ziehen mit eben einem sehr radikalen Film, Citizen Vigilante, der eben quasi Armie Hammer, also mehr so als Actionheld zeigt, der in Europa lebt und dann gegen Kriminelle vorgeht, beziehungsweise quasi mitbekommt, dass der Staat insgesamt nicht mehr funktioniert. Die Gerichte funktionieren nicht mehr, die Leute werden überhaupt nicht bestraft. Es wird quasi eine Täter-Opfer-Umkehr durchgeführt, hatten wir ja nun mal bei sehr vielen Fällen. Und dann immer so die traumatisierten armen Migranten, die mussten natürlich dieses Mädchen vergewaltigen und so weiter. Und ich bin einfach wütend darüber und habe einen Film gemacht, der natürlich niemals von der deutschen Kulturblase finanziert worden wäre oder auch nur, wir sehen ja die Reaktionen jetzt. Es war mir klar, dass der Film natürlich kontrovers diskutiert wird und jetzt ist er eben viral gegangen. Jetzt geht die Post weltweit ab.
Sie selbst sprechen ja von einem klaren Fall politischer Zensur. Was würden Sie Kritikern entgegnen, die anführen, mit der FSK habe keine staatliche, sondern eine private Instanz gehandelt?
Ja, das stimmt natürlich, aber diese private Instanz ist natürlich, hat ein Gremium, was Filme guckt und dann beurteilt, die alle aus staatlichen Institutionen kommen. Also Gewerkschaften, Richterbund, Universitäten. Es ist jetzt nicht so, dass die sich 8 Leute von der Straße holen, den Pizzaboten oder sonst irgendwie und sagen, guck dir jetzt mal einen Film an und sag ab 18, ab 12 oder ab 16, sondern es sind natürlich meistens doch situierte Persönlichkeiten aus auch aus der Kirche und so weiter, die sie dann da hinsetzen. Ne? Und es gibt so einen Pool von 200 Leuten, die werden dann angerufen und da wird dann gesagt, hier habt ihr da Zeit, euch mal einen Film anzugucken oder 2 Filme und die zu bewerten. Und das alleine ist natürlich schon nicht mein Publikum. Naja, also ich meine, wenn man internationale mehr so Actionfilme macht, die auch gewalttätig sind, wie meine Rampage-Reihe und so weiter, dann hat man natürlich da schon mal an sich schlechte Karten, weil die Leute beurteile ich eher so, dass die jeden Tag Tatort ne, oder Florian Silbereisen. Ja? Und von daher glaube ich nicht, dass ich da eine faire Chance habe, auch fair bewertet zu werden, also generell. Ne? Und andere Filme von mir hatten auch Probleme mit der FSK. Rampage musste umgeschnitten werden, Seed, Blood Rain, viel habe ich oft gehabt. Und es ist einfach absurd, dass das in Deutschland überhaupt, also man kann wirklich sagen, in allen anderen Ländern sind meine Filme ungekürzt zu sehen, nur in Deutschland nicht.
Hätte eine Einstufung ab 18 Jahren den Anforderungen des Jugendschutzes nicht Genüge getan? Also dann wäre die FSK eigentlich, ja, wäre ein Kompromiss gewesen. Dann hätte der Film keinen Minderjährigen gezeigt werden dürfen und Erwachsene hätten sich ein eigenes Bild von der Sache machen können.
Genau, das habe ich auch argumentiert. Ich war ja auch bei der FSK, habe mit der Geschäftsführung gesprochen, nach 2 gescheiterten Vorführungen. Und die meinten, ja, es ist tatsächlich so, dass nur in Deutschland gibt es eben dieses kein Kennzeichen, was ja an sich schon mal komplett absurd ist, weil wenn man irgendeinen Film für ein Kennzeichen einreicht, also ob es jetzt ein Autokennzeichen ist oder eine Bewertung, ab wie vielen Jahren dürfen denn die Leute den Film sehen, da ist in jedem anderen Land der Welt ist einfach ab 18 ist das Höchste, was man kriegen kann. Aber in Deutschland kann man eben auch quasi gar kein Kennzeichen kriegen und dann wird man nicht gestreamt, dann dürfen Müller, Mediamarkt und so dürfen eine DVD nicht verkaufen, weil jeder, der den Film guckt, muss dann quasi sich wirklich ausweisen. Und das geht natürlich im wirklichen Leben nicht. Also wie soll man das machen, dass jeder als seinen Personalausweis vorzeigt, der eine DVD kauft, das macht kein Laden mit und so weiter. Und ich habe das auch gesagt, wer erwachsen ist, muss doch in der Lage sein, selber zu beurteilen, was er sehen will. Ja, so, also von daher ist dieses Kriterium, dass 8 Personen quasi festlegen, och, dem geben wir mal gar kein Kennzeichen, um sicherzustellen, kein Erwachsener in Deutschland darf diesen Film sehen.
Das vollständige Interview zum Skandalfilm von Uwe Boll sehen Sie unter www.auf1.tv. Auf 1 spricht auch mit Regisseuren wie Uwe Boll, der vom System gecancelt wird, weil sein Film zu kritisch ist. Mit Ihrer Spende über das Formular unter dieser Sendung können wir auch weiterhin frei und ohne Schranken berichten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.